Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Obwohl er nicht unser nächster Nachbar im Sonnensystem ist, wie oft gesagt wird, gibt es doch keinen Planeten, der die Fantasie der Menschen, nicht zuletzt der Science Fiction, so anregt wie der Mars. Der rote Planet ist regelmäßig Projektionsfläche für die Frage nach einer möglichen interplanetaren Außenstation für die Menschheit. Und bei manchen geht die Siedlungsfantasie schon ziemlich durch die Decke, wie zum Beispiel bei Tech-Milliardär Elon Musk, der bis 2050 von einer Kolonie auf dem Mars träumt. Nicht ganz so lange warten muss man gerade im Theater auf die Mars-Erkundung, denn die Gruppe And Company & Co. hat für kommende Woche Mars on Earth, die Maßnahme, angekündigt. Gespielt wird auf dem Tempelhofer Feld in Berlin und erprobt werden soll nicht weniger als eine neue Form des Zusammenlebens, und zwar natürlich hier auf der Erde. Alexander Kaschnier von And Company & Co. ist jetzt bei mir. Hallo.
Ja, hallo, warum ich selbst hier bin.
Herr Kaschnier, in der Populärkultur sind gefühlt alle schon mal zum Mars gereist, ob in Romanen, im Kino, auch in der Musik. David Bowie hat gefragt, ist there life on Mars? Das Theater hat bislang vergleichsweise wenig Interesse am roten Planeten, überhaupt auch an Science Fiction generell, scheint mir. Sie probieren jetzt den theatralen Mars-Trip. Warum?
Wir werden nicht wirklich zum Mars fliegen, sondern wir bleiben auf der Erde und das dann auch ganz bewusst. Also sobald man sich vorstellt, man könnte dorthin fahren, dann weiß man aber auch wieder, warum man hier bleiben möchte. Deswegen heißt es auch Mars on Earth. Also wir suchen eigentlich nach Mars-ähnlichen Orten hier auf der Erde.
Und da ist Ihnen das Tempelhofer Feld aufgefallen in Berlin?
Ja, und wir sind direkt, ich muss das leicht korrigieren, wir sind direkt neben dem Tempelhofer Feld in einem Regenwasserrückhaltebecken.
Und dort wunderschönes deutsches Wort.
Ja, das ist ein wunderbares Wort, das Regenwasserrückhaltebecken, das sagen wir auch ganz oft in dem Stück, wir haben uns ganz verliebt, wir haben auch einige Not-Native-Speakers, die lieben diese langen deutschen Wörter genauso wie wir. Und das wurde ja vor 8 Jahren umgebaut zu einer Floating University von der Gruppe Raumlabor, mit denen wir auch schon mal auf dem Tempelhofer Feld gearbeitet hatten. Und da haben wir uns verliebt und dachten, das ist eine super Stelle für ein Habitat, für so ein Erdhabitat.
Wenn man jetzt mal schaut, wen der Mars gerade alles so zu verschiedenen Ideen anregt. Elon Musk begründet seine Mars-Mission auf der Website seines Unternehmens SpaceX so: Man möchte morgens aufwachen und daran glauben, dass die Zukunft großartig wird. Das ist es, was es bedeutet, eine Raumfahrer-Zivilisation zu sein. Es geht um den Glauben daran, dass die Zukunft besser sein wird als die Vergangenheit. Das sind ja Sätze, die von einer Zukunft handeln und die doch irgendwie alt klingen, so nach alten Utopien, finde ich. Ist das der Reiz an so einem Science-Fiction-Projekt, dass man eigentlich natürlich viel mehr über das Jetzt und auch das Früher erfährt, als über das doch immer irgendwie schwammige Morgen?
Ja, also besonders aus dem Mund von Elon Musk finde ich alles ziemlich dystopisch. Und wir haben da so eine Wette am Laufen, sagen wir immer, weil er behauptet ja, wir schaffen das noch in dieser Generation, aus dem Mars eine zweite Erde zu machen. Wir glauben, die Chancen sind viel, viel höher. Wir würden auch 550 Milliarden Euro dagegen wetten und sagen, wir erleben viel eher, dass wir in dieser Generation sehen, wie die Erde zu einem zweiten Mars wird. Und Leute wie er sind eben daran auch mit Schuld. Und diese Ideen von kleinen Kolonien oder so Gated Communities, die gibt es ja jede Menge auf dieser Erde. Und wir kriegen ja mit, dass sehr viele besonders superreiche Leute aus dieser Branche, Tech-Branche, schon auch für ihre eigene Sicherheit in der klimatischen Apokalypse vorsorgen. Es gibt einen schönen Buchtitel von Douglas Rushkoff, The Survival of the Richest. Also die planen dann tatsächlich schon so Habitate, aber es spielt sich alles hier ab.
Es gibt zwei Romane, aus denen ihr Projekt gewisse Inspirationen zieht, von Alexander Bogdanow. Das war ein sowjetischer Schriftsteller und Arzt, der im Marxismus so als intellektueller Gegenspieler Lenins gilt. Roter Stern und Ingenieur Manny heißen diese beiden Bücher. Was ist das für eine Welt, die beschreiben?
Das ist eine erstaunlich emanzipierte Gesellschaft auf dem Mars. Also muss ich vorstellen, das Buch ist von 1907 und es sind genderfluide Charaktere werden dort beschrieben. Und die Leute arbeiten nur, wenn sie Lust haben, aber sie haben total Lust zu arbeiten. Und das wird da durch so eine Art Internet vermittelt, wo gerade Bedarf ist. Sie haben nur ein Problem, einen selbstgemachten Klimawandel. Und deswegen müssen sie sich überlegen, gehen sie jetzt auf die Venus oder weichen sie auf die Erde aus? Das einzige Problem bei der Erde ist natürlich, dass sie denken, da ist ja schon besiedelt, nur leider ist die menschliche Zivilisation nicht besonders hoch entwickelt. Gibt es eine Chance auch für die menschliche Zivilisation, sich zu einer höher entwickelten sozialistischen, ökosozialistischen Gesellschaft zu entwickeln? Und deswegen entführen sie einen ihrer, wie sie sagen, fortgeschrittensten Exemplare. Und das ist eben ein russischer Sozialist, der Alexander Bogdanow selbst sehr ähnlich ist. Und der lebt dort, aber der der schafft das dann nicht. Das ist, überfordert ihn. Und deswegen setzen sie ihn am Ende wieder auf der Erde ab.
Also was für eine verrückte Idee, dass man 1907 darüber nachdenkt, dass auf einem erdfernen Planeten ein selbstgemachter Klimawandel zur Katastrophe wird und man deswegen auf die Erde ausweichen muss. Das ist ja wirklich Retrofuturismus in Reinkultur.
Absolut, absolut.
Es gibt noch eine weitere Parallele oder weitere Anspielung, die man, glaube ich, im Radio nicht so gut übertragen kann. Das ist der Untertitel des Abends, Die Maßnahme. Das spielt natürlich an auf ein berühmtes Lehrstück Bertolt Brechts. Die Maßnahme, gibt es da eine echte Parallele oder ist das eher so ein Wortspiel für Eingeweihte?
Nee, es gibt natürlich, wir haben auch uns viel Lehrstücke wieder angeschaut. Da gibt es natürlich auch das Badener Lehrstück vom Einverständnis. Das ist auch naheliegend, weil es da um die Flieger geht, die dann verunglücken, und es geht immer um die Frage nach dem Sterben und die Frage von Kollektiv und Individuum. Und ich finde, in einer zugespitzten Art und Weise kann man sagen, dass uns die drohende Klimakatastrophe vor ähnliche Fragen stellt. Und da gibt's eben die individuellen Exit-Strategien von Elon Musk und Co., der glaubt, die super richest Leute retten zu können durch gated communities, und die restliche Menschheit muss sich fragen, was ihre Optionen sind.
Sie spielen das jetzt auf dem, Sie haben es gesagt, nicht ganz auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof, sondern so ein bisschen daneben. Das ist ja aber in der Nachbarschaft ja auch so ein retrofuturistischer Ort. Also der liegt irgendwo so zwischen Flughafen, Vergangenheit und auch der Utopie von so einem öffentlichen Raum, der noch so unvollendet ist, von dem man nicht so genau weiß, was daraus wird. War das die ideale Fläche für das Space Camp in gewisser Weise?
Ja, absolut. Also wir sind hierher gezogen in die Stadt, kurz bevor das Tempelhofer Feld dann zu einem Park verwandelt wurde. Und das ist ja ein utopischer Ort. Gleichzeitig ist er auch ganz schön unwirklich, aber dass man sozusagen diese Brachen, die dadurch entstehen, dann so besiedelt und öffentlich nutzt, das ist ein Zukunftsversprechen, das glaube ich schon.
Das Ganze entsteht ja auch in Zusammenarbeit mit AktivistInnen, mit WissenschaftlerInnen, diese Floating University haben Sie schon genannt am Anfang. Es geht halt auch um Fragen der Nachhaltigkeit und des ökologisch vertretbaren Produzierens im Theater. Kommt eine Menge zusammen an dem Abend. Was kann man denn so ungefähr erwarten, wenn man da nächste Woche hingeht? Was sieht man bei Mars on Earth?
Also auf alle Fälle hat man wieder mal die Möglichkeit, diesen super Ort zu besuchen. Wir arbeiten mit dem bildenden Künstler Raul Walch zusammen, der uns bei der Ausstattung sehr, sehr tatkräftig unterstützt, der auch aktiv ist dort in der Floating. Und wir haben eine sehr besondere Truppe zusammengetrommelt, Leute, die wir teilweise schon länger kennen und schon lange mit denen arbeiten wollten. Zum Beispiel Ulf Soltau hat diese Facebook-Seite sehr erfolgreich zu seiner eigenen Überraschung gestartet. Schottergärten über Schottergärten, Gärten des Grauens.
Mhm. Auch so Marsflächen im Vorgarten.
Ja, das ist ja, der Mars ist ja eigentlich der größte Schottergarten der Welt. Ja. Kann man sich gar nicht anders vorstellen. Und wir haben eine begeisterte junge Geologin, Olga, mit an Bord, die uns an ihrer wissenschaftlichen Expertise teilhaben lassen. Und wir sind tatsächlich, ob recht Einfluss oder nicht, auf Chöre gekommen. Und es ist vor allem ein Chorstück geworden, was uns selbst überrascht hat. Und dabei unterstützt uns Tine Groß. Die ist sozusagen unsere außerirdische Chorführerin.
Lange mit René Polisch verbunden gewesen, ja, kann man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Dann wünsche ich einen guten Mars-Trip und noch besser natürlich wichtige Erkenntnisse für den Planeten, auf dem wir es ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile aushalten müssen. Mars on Earth ist eine Produktion von Company & Co. zusammen mit dem HAU in Berlin und dem FFT Düsseldorf, wohin es auch noch geplant ist zu reisen in der Zukunft und dort dann zu landen. Läuft erstmal in Berlin vom 23. bis 27. Mai, und Alexander Karschnier von Company & Co. danke ich für das Gespräch.
Vielen Dank.